Druckausgleich wird präsentiert von der Rewe Group.
Ich erlebe es oft, leider gerade in so größeren Produktionen, dass Redaktionen nicht so gerne nach Tagessatz arbeiten, sondern dann Pauschalen vergeben. Also wir haben hier diesen Film, da kriegst du, ich weiß nicht, 7.500 Euro oder 10.000 Euro dafür. Das klingt erstmal viel, wenn du das auf dem Konto hast. Und dann merkst du aber auf dem Weg, das sind 2, 3 und vielleicht 5 Monate Arbeit, wenn irgendwas auf dem Weg nicht passt. Und dieses Risiko trägst du dann als Freier, ne?
Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalist, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute geht es um die Frage, wie kann ich eigentlich meine Recherche finanzieren? Vor allem, wenn die Redaktionen es nicht tun.
Die heutige Folge Druckausgleich wird gesponsert von der Katholischen Journalistenschule. Berufsbegleitende Journalismusausbildung, davon haben wir ja schon oft gesprochen. Was für mich völlig neu ist und gleichzeitig absolut genial, ein studienbegleitendes Journalismusstipendium. Also du arbeitest nicht, sondern du studierst und hast den Plan, später JournalistIn zu werden. Dann kannst du jetzt ganz easy studienbegleitend eine kostenlose Ausbildung inklusive finanzieller Unterstützung an der Katholischen Journalistenschule machen. Da lernst du alle möglichen Grundlagen zu Text, Audio, Video, Social Media, KI, Datenjournalismus, Podcast, Klimajournalismus und. Deine ReferentInnen, die kommen vom ZDF, die kommen vom Spiegel, die kommen von der Süddeutschen Zeitung etc. Praktika kannst du dann auch direkt einfach dort schon machen. Wie das alles abläuft und wie du dich bewerben kannst, das alles findest du auf www.journalistenschule-ifp.de/studienbegleitende-journalismusausbildung. Langer Link. Der ist aber natürlich auch unten in den Shownotes, musst du dir nicht merken, kannst du einfach draufklicken. Und ganz wichtige Info noch, auch wenn das die Katholische Journalistenschule ist, du musst weder religiös sein, noch in der katholischen Kirche, also keine Sorge, jeder kann sich da bewerben. Und apropos bewerben, das kannst du bis zum 20.09. diesen Jahres und los geht's dann im Februar 2025. Viel Erfolg schon mal für deine Bewerbung, wir drücken dir die Daumen, lohnt sich auf jeden Fall. Wenn du darauf Bock hast, Link unten in den Shownotes. Ann-Kathrin, du bist noch gar nicht im Urlaub, ne? Ist übrigens auch geil, weil, bevor du was sagen darfst.
Ich wollte gerade sagen, guten Morgen, Luca. Ja, gut. Freut mich, dich zu sehen.
Warte, ich find's, du fährst nächste Woche in Urlaub, wa?
Ja.
Kann das sein?
Ja. Genau, spontan, ja.
Ja, ich finde das richtig gut, dass wir es beide nicht hinbekommen, konsequent in diesen längeren Druckausgleichpausen, die wir haben, die gibt es zweimal im Jahr quasi, auch direkt hintereinander, also wenn wir mal zwei Folgen, die haben größeren Abstand, nicht in dieser Zeit Urlaub zu machen, sondern letztes Jahr war das, glaube ich, auch schon so, dass es dann so Ende August, da geht es dann bei dir los, ich bin dann im September weg, ich bin dann nochmal im Oktober weg, du bist dann, glaube ich, auch nochmal weg irgendwann, ne?
Ja, ich wollte eigentlich auch nochmal im November, Dezember nochmal Urlaub machen, es geht jetzt aber auch nicht wegen der Doku, also es ist, man muss ja ehrlicherweise sagen, Druckausgleich ist nicht der einzige Rhythmus, den wir sozusagen in unserem Leben so, also, ne? Nein, Druckausgleich finanziert uns nicht komplett. Luca, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr es noch nicht wusstet, Druckausgleich finanziert uns nicht komplett. Es ist halt gefühlt, hat jede Medienproduktion, jede Plattform hat ja auch so ihre eigenen Rhythmen und Zyklen und Off- und On-Times und so weiter. Dann hast du da noch KollegInnen, die Urlaub machen wollen, dann hast du da irgendwie noch eine Tagung. Hoffentlich steht am Ende so zumindest ein klein wenig Urlaub da.
Ja, es ist, ich habe es ja auch irgendwie versucht, also ich wollte jetzt im August, also ich meine, wer regelmäßiger Hörer dieses oder Hörerin dieses Podcasts ist, wird wissen, dass ich ganz oft mich gefragt habe, wo ist denn zum Teufel diese Medienbranche, die es immer schafft von Anfang Juli.
Du wolltest bis sogar eine Ende eigene September. Folge dazu machen, so sehr interessiert dich dieses Mysterium.
Stimmt, genau. Wie, wo denn diese Medienbranche ist, die das schafft, da immer so frei zu machen, einfach dann so, ja, nee, wir sind jetzt ja hier 2 Monate auf Malle und haben hier eine schöne Villa und dann kommen dann da Freunde um. Ich habe gefragt, wo zum Fick finde das statt und habe gedacht, ja gut, ich bin ja freischaffend, ich Horst, ich kann mir das auch einfach selber so legen, wenn ich das will.
Denkt
und
man
ich versucht und ich, genau, ich hab's versucht und bin kläglich gescheitert. Mein Plan war eigentlich im August quasi nichts zu machen. Und ist ja jetzt ein großer Luxus, aber es kam dann doch so viel rein auf einmal von allen Seiten, dass das irgendwie nicht so richtig möglich war.
Ich wünsche dir und mir, dass wir trotzdem auch unseren späteren Urlaub dann noch ein bisschen genießen können. Vor allem, weil wir uns den auch verdient haben, denn wir waren nicht untätig. Wir haben ja auch in diesem Sommer sozusagen durchgehalten, auch mit längeren Abständen, aber haben ja trotzdem einiges sowohl für Druckausgleich als auch andere Dinge gemacht. Und ich habe auch das Gefühl, dass uns all diese gesamte Stimmung so ein bisschen an den Punkt gebracht hat, dass wir über das Thema der jetzigen Folge sozusagen endlich mal reden müssen, nämlich diese Frage nach langen Recherchen, nach vielleicht auch finanziell ein bisschen aufwendigeren Recherchen. Wer macht das eigentlich? Wer kümmert sich darum? Wer bezahlt mich dafür? Weil was ist, wenn ich wie Ann-Kathrin im Sommerloch sitze, FOMO, berufliche FOMO habe und schon wieder drei mögliche Themen anrecherchiere und eventuell produzieren möchte? Wer bezahlt mich denn eigentlich dafür? Und wie macht man das gerade zum Berufsstart, wenn da noch gar keine Infrastruktur und wenig Netzwerk irgendwie dahinter steht? Und ich freue mich sehr, dass wir dieses Thema endlich bei Druckausgleich betrachten. Nicht nur, weil es bei uns eben den aktuellen Anlass gibt, sondern ich habe auch immer mehr das Gefühl, dass es eben andere KollegInnen gibt, die sich vor diese Frage gestellt fühlen und da draußen niemand so richtig Antwort geben möchte.
Es ist tatsächlich, also wenn Ann-Kathrin und ich über Folgen reden, dann kommen wir schnell immer bei so manchen Themen auf so den Punkt, aber das wäre ja irgendwie nur so eine Ratgeberfolge.
Ja.
Und das ist dann meistens irgendwie so ein Kriterium für uns, dieses Thema nicht zu machen, weil wir nicht einfach nur so Ratgeber sein wollen. Ich möchte es aber hier mal ganz klar herausstellen, weil ich glaube, Ann-Kathrin, du kennst das Interview noch nicht, was ich geführt habe. Ich glaube, das ist heute wirklich eine sehr, sehr gute Ratgeberfolge, die sehr den Horizont erweitert bei der Frage, wie kann ich denn meine journalistische Arbeit finanzieren? Welche Wege gibt es denn da noch so? Außer den klassischen, ich habe ein Thema und versuche es an eine Redaktion zu verkaufen, denn das ist ja so mein Basic-Geschäft. Ne? Also das mache ich ja quasi gefühlt jede Woche. Ich habe ein Thema, ich will das Thema verkaufen. Sender oder Produktionsfirma sagt, ja, mega Logline erstmal, bitte einmal Recherche ankurbeln, damit wir solide pitchen können. So, das ist meistens das, was passiert. Also ich habe einen Grund, eine Basis zu einem Thema. Erstmal Sender, Produktionsfirma finden es toll. Und dann soll ich erstmal in die Recherche gehen.
Genau, mach mal.
Vielleicht schon mal Brotas finden.
Die einfachste Sache meistens auch bei einer Produktion, gerade bei einer TV-Produktion.
Genau. Und es ist in diesem Stadium aber immer unklar, ob es zum Verkauf des Themas kommt. Und soweit würde ich sagen, so normal, in jeder Branche, ne? Man erstellt ein Produkt und verkauft es. Das ist nicht nur bei uns so, das ist meistens so irgendwie. Normalerweise ist es ja aber so, dass man dann als Verkäufer einen Preis erstellt, festlegt und preist diese Arbeitszeit, die man in dieses Produkt gesteckt hat, mit ein. So aber nicht im Journalismus. Da erarbeitet man über Monate hinweg einen verkaufsfähigen Pitch, gibt den ab und spricht dann über Geld, aber nicht über Geld für die bisher geleistete Arbeit in der Regel, sondern nur über das Geld, das es ab diesem Zeitpunkt für die eigentliche Recherchearbeit gibt, die dann noch ansteht. Und für den Pitch selber gibt's häufig erstmal nichts.
Wir hatten, glaube ich, gar keine Ahnung in den letzten Jahren, wie viel Recherche, wenn man frei, teilfrei oder wie auch immer, und auch als festangestellte Person, wie viel da erstmal auf den eigenen Schultern lastet. So, mach das mal so nebenbei. Bei Festangestellten kannst du ja dann zusätzlich zu deinen normalen redaktionellen Schichten sozusagen machen, meldest dich dann, wenn du es fertig hast. Und eben bei freien oder festen Freien dann sogar eben noch unbezahlt, weil es eben einfach noch kein finanzielles Verhältnis sozusagen an dem Punkt gibt. Und das war mir in diesem Ausmaß nicht bewusst tatsächlich. Ich finde es deswegen auch so cool, dass wir jetzt nicht nur unsere Eindrücke, sondern eben auch, du hast ja ein Interview geführt, sondern eben auch die Eindrücke von anderen Kollegen und Kolleginnen damit reinnehmen können, die das ganze System jetzt auch so langsam verstehen und natürlich auch so ein bisschen in diesem System leben und spielen müssen. So.
Ich finde gut, dass du das Wort Spiel gesagt hast, weil tatsächlich das, was wir dann im Interview dann gleich hören werden, das hat tatsächlich manchmal was von so einem Spiel. Wen fragt man wann an? Wie geht man davor?
Taktik,
mit wem tut man sich zusammen? Wann spricht man mit wem? Was versucht man als erstes? Was danach? Und das ist ja auch der Grund, wir haben da häufig drüber gesprochen, wenn es um Produktionsfirmen geht. Ne? Gerade im journalistischen Bereich gründen sich Produktionsfirmen ja häufig, weil sich ein Journalist, eine Journalistin zusammentut mit einem Businessmenschen. So, weil der Journalist, die Journalistin alleine große Dinge gar nicht so gut verkauft kriegt. Ne? Wenn wir hier von Budgets reden, über 200, 300, 400, vielleicht eine Million, ja, die da irgendwie eingesammelt werden müssen, dann geht das in der heutigen Zeit ja nicht vielleicht immer nur mit einem Sender, sondern dann brauchst du da auch Fördergelder, Förderkredite, irgendwelche Stipendien vielleicht im freien Bereich und so weiter. Da gibt's ja ganz viele Möglichkeiten, Zweitverwertungen, um irgendwie die Sache zu finanzieren und am Schluss auch mit einem soliden Gewinn aus der Geschichte rausgehen. Wir als Freie, wir haben halt nun mal das Pech, dass wir das vielleicht parallel auch können müssen, dieses Business-Geschäft.
Du meinst, ja, wir müssen Verkäufer und Verkäuferinnen auch gleichzeitig sein?
Wenn du, werden wir gleich hören, aber wenn du große Recherchen machen willst, vielleicht ja.
Es gibt ja auch Umfragen beispielsweise vom State of the Media Report, die einfach belegen, dass die Verknappung von finanziellen und personellen Ressourcen halt die Top-Herausforderung für JournalistInnen im letzten Jahr war, vor allem in Europa und Nordamerika, aber Europa ist da auch nicht zu unterschätzen. Also es ist einfach ein Thema, was so, so viele auch in Redaktionen beschäftigt und ja, was da noch möglich ist, auch selbst wenn man keine TV-Produktion und Produktionsfirma im Hintergrund hat, sondern auch einfach für den Artikel, für mich als Soloperson, was ich nebenbei machen kann, vielleicht auch während eines Volos, während eines Praktikums anstoßen.
Ann-Kathrin, wie machst du das denn aktuell? Also du hast jetzt ja auch den ein oder anderen Film in der letzten Zeit gemacht, auch investigative, längere Recherchen. Wie bist du da rangegangen? Wie hast du dich da in der Zeit finanziert? Weil ich gehe jetzt mal stark davon aus, das unterstelle ich dir jetzt einfach, dass da quasi viel der Arbeitszeit, vielleicht auch im Vorfeld und so, auch nicht direkt bezahlt wurde.
Absolut gar nicht. Also wirklich gar nicht. Bei meinem ersten Projekt muss ich allerdings auch positiv herausstellen, da bin ich sozusagen nachträglich als Co-Autorin dazugekommen. Das heißt, diesen ganzen Pitch-Prozess, den bin ich da übersprungen und ich bin direkt in die bezahlte Produktion sozusagen gegangen. Aber es bleibt natürlich trotzdem meine Verantwortung, weil ich unter anderem die Desk-Recherche halt vorbereitet habe. Also ich habe wirklich am Schreibtisch gesessen erstmal und habe ganz, ganz viel recherchiert. Das musste ich halt mir einteilen. Also ich hatte dann halt meine Pauschale für die ganze Produktion, konnte auch absehen, wie viele Drehtage ich ungefähr haben werde und musste aber halt alles ganz genau planen. Bei meinem anderen Film war es ganz anders. Da ist komplett, bis da nicht die Produktionskosten ausverhandelt wurden zwischen Produktionsfirma und Sender, siehst du keinen Cent. Und das ist also wirklich mit einer auch relativ detaillierten Erstellung noch von Inhalten, sage ich jetzt einfach mal, nicht nur der Pitch, sondern dann auch noch eine Erarbeitung, ungefähr der Dramaturgie des Filmes. Das alles ist da noch unbezahlt gewesen. Wie ich mir das finanziert habe, ist relativ simpel, nämlich mit meiner Teilzeitstelle. Also die sichert halt einfach so meine Kosten, dass ich sagen konnte, okay, ich habe genug Geld, um meine Miete zu bezahlen, mein Essen und so weiter. Und genau, so konnte ich mir das nur leisten.
Du bist wahrscheinlich ja auch pauschal bezahlt worden, nehme ich mal an. Also
genau, nicht nach Stunden, genau. Ja, so wie es in vielen TV-Produktionen jetzt.
Ja, also ich kenne es nicht anders, ne? Also ich kenne das nur so, dass man quasi immer pauschal bezahlt wird und dann ja auch immer dieses Problem hat, gerade bei den investigativen Stücken, dass die halt da auch unklar ist, wie lange dauert's denn jetzt? Also bei einem krass investigativen Stück eine klare Deadline festzulegen, ist in vielen Fällen wahrscheinlich nicht so einfach möglich. Du bekommst aber trotzdem, keine Ahnung, lass es mal 6.000 Euro sein irgendwie für einen 30-Minüter oder 20 Minuten, egal. So, ja. Und dann stehst du aber vielleicht auch, wenn du Pech hast, 3-4 Monate da. 5. Ja, dann klingt 6.000 Euro erstmal noch viel Geld, aber rechne dir das dann mal runter, ne? Macht dann nicht mehr so viel Sinn. Jonas Seufert ist freischaffender Journalist und Jonas arbeitet auch immer wieder an investigativen Themen, häufig zum Thema Ungleichheit, Ausbeutung von ArbeitsmigrantInnen und Arbeitskräften generell, zu Lieferketten und den, ich sag mal, Ungereimtheiten, die es da immer wieder auch gibt. Also alles Themen, bei denen es viel Recherche braucht, bei denen es darum geht, Vertrauen zu gewinnen. Themen, die einfach lange dauern können und häufig vielleicht auch ergebnisoffen sind oder sein müssen. Und Jonas habe ich ganz gezielt gefragt, hey, wie finanzierst du das als freischaffende Person? Weil auch er stellt fest, dass ja nicht immer da tatsächlich die komplette Arbeitszeit vielleicht aus einer Redaktion getragen werden kann oder vielleicht nicht getragen werden will. Das lassen wir mal offen. Es geht darum, wie wir uns, wenn die Situation so ist, wie sie ist, wir uns besser finanzieren können. Kannst du mal sagen, wie viel Zeit, wie viel Geld, wie viel Nerven investierst du, bevor du tatsächlich das erste Mal die Möglichkeit von einem Einkommen aus deiner Arbeit siehst?
Das sind auf jeden Fall Monate Arbeit, bis ich eine Recherche so weit auf der Strecke habe, dass ich das Gefühl habe, die kann sozusagen auch in eine Veröffentlichung reingehen. Das ist jetzt nicht immer ein Vollzeitjob für ein paar Monate. Ne? Ich versuche schon, möglichst früh zu pitchen und auch immer früher sozusagen. Gleichzeitig braucht es natürlich, also Redaktionen müssen irgendwie überzeugt sein, dass da eine Geschichte draus wird, sozusagen. Und da wird's halt total individuell. Wenn man eine Recherche macht, die vielleicht darauf beruht, dass man 100 Behörden fragt und dann zusammenschreibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwas rauskriegt, relativ groß, sozusagen. Also da würde ich sagen, könnte man an einem relativ frühen Zeitpunkt sagen, das und das ist meine Hypothese, das ist die Idee und meine Methode ist, ich will einfach ganz viele Behörden befragen. Da würde ich jetzt mal sagen, gibt es eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass was rauskommt sozusagen. Dann gibt es andere Recherchen, die vielleicht darauf beruhen, dass ich irgendjemanden in einem Unternehmen finden will oder vielleicht ArbeiterInnen zum Reden bringen will, die aber in so einer prekären Situation sind, dass sie eigentlich gar nicht öffentlich auftreten können und vielleicht auch Konsequenzen haben, wenn man sie nicht gut schützen kann, wo es ganz viel Vertrauensarbeit und so weiter braucht. Da ist es sozusagen ungleich schwerer, eine Redaktion, bevor man das gemacht hat, zu überzeugen. Und ich kriege auch viele Absagen tatsächlich. Also ich versuche, Themen bei ganz unterschiedlichen Redaktionen unterzubringen. Viel bei Redaktionen, mit denen ich schon gearbeitet habe, aber auch nicht nur. Und gerade in diesem Bereich der prekären Arbeit gibt es immer mal wieder dieses Phänomen, dass Redaktionen sagen, ja gut, das wissen wir jetzt eigentlich mit der Ausbeutung. Da ist halt Ausbeutung in diesem Sektor. Was ist jetzt eigentlich neu daran sozusagen? Und es ist relativ viel Überzeugungsarbeit kostet, quasi nochmal eine Ebene tiefer in dieses Thema reinzugehen und zu sagen, guck mal, das und das sind aber die Entwicklungen. Sowas vorher, das passiert jetzt. Jetzt gibt es diese gesetzliche Neuerung und deswegen ist es wichtig für die Arbeiter, aber auch für die Leute, die vielleicht diese Produkte oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Genau, das ist sozusagen eine Schwierigkeit jetzt spezifisch bei dem Thema, dass Redaktionen das Gefühl haben, die grobe Punchline ist erzählt sozusagen, es gibt Ausbeutung und dann ist Überzeugungsarbeit braucht, um zu sagen, nee, das Thema ist aber komplexer und da müssen wir nochmal weiter reingucken. Ja.
Und gerade das stelle ich mir unfassbar schwierig vor. Wir haben jetzt schon so ein bisschen über unsere Situation als in Anführungszeichen teilfrei gesprochen, aber ich stelle mir das auch so unfassbar schwierig vor, als zum Beispiel festangestellte Lokal- oder Regionaljournalistin, egal für welches Format jetzt oder Zeitung, Fernsehen, ist jetzt erstmal egal. Aber da dann auch immer wieder zu sagen, hey, ja, ich weiß, wir haben schon mal was in dem Bereich gemacht, aber das ist jetzt auch nochmal wichtig für diese Region. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Überzeugungsarbeit das dann immer wieder braucht, bei so knappen Ressourcen, personell, finanziell und so weiter, da dann die Vorgesetzten nochmal davon zu überzeugen. Ich finde das so, so schade, weil es sind halt genau diese Recherchen, die wir halt gerade umso mehr brauchen. Und ich habe totalen Respekt an alle, die das auch emotional einfach gestemmt bekommen, weil du und ich und auch Jonas haben ja im Notfall die Situation, ja, dann gehen wir halt zur nächsten Redaktion. Und dann machen wir wieder unseren Zyklus und drehen wieder die Runde beim nächsten Thema. Aber gerade die, die halt dauerhaft für verschiedene Medien arbeiten, Respekt an alle, die das durchhalten.
Sagen wir mal, du hast jetzt ein Thema Verkauf bekommen, hast dafür 2 Monate im Vorfeld, nicht Vollzeit, aber zumindest dafür gearbeitet. Versuchst du dann in der Verkaufe Geld auch für diese Zeit zu bekommen, für diese Entwicklungszeit?
Im Grunde schon, ja. Ich versuche mir das sozusagen also aufzurechnen in die Aufträge, in die Honorare, die ich sozusagen rein, wenn ich in Honorarverhandlungen reingehe. Ich versuche da auch transparent sozusagen zu sein in den Verhandlungen und zu sagen, ich habe so und so viele Tage gearbeitet, ich vermute, dass ich so und so viele Tage noch in der Zukunft arbeiten werde, dann hänge ich da so einen Tagessatz dran. 300 Euro ist vielleicht so ein Richtwert, je nachdem, für wen man arbeitet. Und dann kommt sozusagen eine Menge an Geld raus, die ich haben will und dann kann man sich auf der Grundlage verständigen, ob das irgendwie Sinn ergibt. Ich erlebe es oft leider, gerade in so größeren Produktionen, dass Redaktionen nicht so gerne nach Tagessatz arbeiten, sondern dann Pauschalen vergeben. Also wir haben hier diesen Film, da kriegst du, ich weiß nicht, 7.500 Euro oder 10.000 Euro dafür. Das klingt erstmal viel, wenn du das auf dem Konto hast. Und dann merkst du aber auf dem Weg, das sind 2, 3 und vielleicht 5 Monate Arbeit, wenn irgendwas auf dem Weg nicht passt. Und dieses Risiko trägst du dann als Freier, ne? Also zumindest im ersten Moment erstmal, vielleicht gibt es nochmal die Möglichkeit nachzuverhandeln, aber genau, diese Pauschalen sind was gerade in längeren Recherchen sehr etabliert ist und was aber aus Sicht der Freien ein Problem ist, finde ich.
So an der Stelle nochmal, ne, das ist ja genau das, was gerade beim Investigativen ein Problem ist. Du wirst pauschal bezahlt, Recherchedauer, Produktionsdauer ist, wenn es nicht eine starre Deadline gibt, was da grundsätzlich ein bisschen schwierig wäre, je nach Thema, ist aber halt einfach offen. Ne? Und wenn du Pech hast, landest du am Schluss bei einem Tagessatz von 100 Euro, wenn du es dir zusammenrechnest, weil es halt doch viel länger gedauert hat, als man gedacht hat. Und dann danach zu verhandeln, ist natürlich extrem schwierig. Und genau deshalb braucht es ja, wie gesagt, alternative Möglichkeiten der Finanzierung. Und da hat Jonas eine Menge Ideen. Was sind denn deine Top 3 der Finanzierungsmöglichkeiten außerhalb von Redaktionen, um deine Themen zu finanzieren, deine Arbeit zu finanzieren?
Also es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ich versuche jetzt gerade mal schnell in meinem Kopf zu priorisieren und zu ranken. Ich glaube, also Nummer 1 ist definitiv Recherchestipendien. Da gibt es eine ganze Range, wenn man sich damit mal sozusagen befasst. Also die bekannteren sind vielleicht Netzwerk Recherche oder die Otto Brenner Stiftung, bei denen man, also bei der Otto Brenner Stiftung einmal im Jahr und bei Netzwerk Recherche fortlaufend bis zu 5.000 Euro kriegen kann, mit einer guten Idee, was man recherchieren will. Und sozusagen eine Recherche auch zum Laufen und vielleicht sogar schon über die Ziellinie bringen kann, sozusagen. Also ich nutze solche Stipendien total gerne, weil da sozusagen eher die Idee zählt, das wäre doch super, das rauszufinden, sozusagen. Das ist ein relevantes und ein wichtiges Thema und nicht so sehr vom Ergebnis her gedacht wird. Zumindest ist das mein Eindruck. Ich habe jetzt quasi keinen internen Blick, aber das ist sozusagen mein Eindruck von außen. Und es ist für mich eine gute Möglichkeit, so Sachen zwischenzufinanzieren, in Anführungszeichen, also einen ganzen Weg an Recherche machen zu können, ohne dass ich mich direkt damit befassen muss, wie passt das eigentlich in diese Schublade, in der ich das verkauft habe, sondern erstmal zu gucken, wir sammeln mal die Daten zu einem Thema XY und gucken dann, was sagen uns eigentlich die Daten, und auf Grundlage dieser Daten können wir dann entscheiden, okay, das wird ein Text, das wird ein Podcast, das wird ein Fernsehstück, weil wir total gute Bilder auf dem Weg gefunden haben.
Aber muss ich bei Stipendien nicht trotzdem immer auch ein Ergebnis am Schluss haben? Also setzen die das nicht voraus, dass am Schluss damit schon irgendwas passieren muss?
Klar, das auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht so, dass man da einfach mal mit einer guten Idee, also ich möchte was zu Arbeitsausbeutung in Deutschland machen oder so, das wäre sicherlich zu vage. Ne? Also auch die suchen nicht Themen, sondern Geschichten oder mögliche Geschichten. Und auch die überlegen, was kann am Ende bei rauskommen oder so. Ist das sozusagen, also gibt es eine Möglichkeit, dass man da wirklich was rauskriegt? Ich habe aber das Gefühl, dass es sozusagen noch nicht so einen klaren Container dafür gibt, weil man halt von einem Format ausdenkt oder so, sondern einfach eine Lust, dieses Thema oder dieses Themenset sozusagen zu fördern und möglich zu machen. Genau. Ich arbeite, wenn ich pitche an Redaktionen, als auch wenn ich solche Recherchestipendien, mich für solche Recherchestipendien bewerbe, oft ein bisschen mit so Minimal- und Maximal-Szenarien, also um Leuten zu zeigen, bei dem Minimal-Szenario so, also wenn wir wirklich scheitern mit der Recherche, also nur das, was wir wirklich kriegen können, safe kriegen, rauskriegen, dann kommt immer noch eine Geschichte raus, sozusagen. Und aber auch von einem Maximalszenario zu sprechen, wo wir jemanden finden aus dem Unternehmen, der uns vielleicht was sagt, oder ein Dokument bekommen, was man vorher noch nicht gesehen hat oder so. Einfach auch, um zu zeigen, was steckt da potenziell drin, auch an gesellschaftlicher Debatte oder so. Und ich habe gemerkt, dass das hilft, sowohl bei Redaktionen als auch bei Recherchestipendien, weil eine Redaktion ja umgekehrt auch denkt, okay, haben wir dann überhaupt eine Veröffentlichung, wenn das sozusagen scheitert, auch wenn die Person das handwerklich gut macht oder das Team das gut machen kann? Und ich habe das Gefühl, da kann man auch so ein bisschen Sorgen nehmen, wenn man mit solchen Szenarien arbeitet.
Ja, das finde ich auch einen richtig wichtigen Punkt. Das habe ich auch gemacht. Ich habe neulich für den MDR einen Film gemacht, wo ich mich selber als Protagonisten, als Feuerwehrmann an so einem einsatzreichen Tag begleitet habe. Und die ganze Zeit war auch immer diese Gefahr, dass halt auch einfach kein Einsatz kommt und nichts passiert so. Und dann habe ich den quasi auch so ein Minimal-Szenario gezeichnet, was wir in jedem Fall kriegen können, und eben ein Maximal-Szenario. Und das hat total geholfen, einfach Erwartungen klar abzustecken.
Ich habe darüber noch nie so nachgedacht, aber ja, das klingt total logisch, weil das ist eine meiner größten Sorgen, vor allem wenn wir halt immer wieder über diesen ne, Langfristrecherche, Investigativjournalismus und ich will da mal hinter die Kulissen gucken und ich frage mich dann immer, ja, aber was ist, wenn die Quelle nicht redet? Was ist, wenn ich dieses eine berühmte Dokument jetzt nicht bekomme? Bin ich dann eine schlechte Journalistin? Bin ich dann eine schlechte Investigativjournalistin? Oder ist das halt vielleicht auch einfach das, was passiert bei einer langfristigen Recherche? Für solche Dinge gibt es in vielen Redaktionen aber noch kein Verständnis, egal ob für freie oder für feste Themen. Und umso besser zu hören, dass es bei euch beiden so schon geklappt hat. Das nimmt mir persönlich auch total die Angst, weil das ist wirklich jetzt auch mit den Pitches, an denen ich gerade arbeite, das ist wirklich so eine riesige Sorge. Was ist, wenn ich zu viel verspreche? Was ist, wenn ich mich selbst auch einfach übernehme und überschätze?
Wir kommen gleich nochmal auf Stipendien zurück. Was wäre denn so dein Platz 2?
Platz 2 wären für mich Recherchekooperationen auf die Beine zu stellen. Das mache ich eigentlich auch ganz gerne. Es ist ein bisschen Aufwand, aber es funktioniert. Der Hintergrund ist, dass ich ganz oft bei den Recherchen, die ich mache, in Teams arbeite, sowieso, weil die Menge an Dingen, die wir recherchieren, in einer gewissen Zeit so groß ist, dass einer gar nicht durchblicken kann, weil Recherchen vielleicht in einem anderen Land spielen, wo ich gar nicht die Sprache spreche oder so. Eine Redaktion, nur weil da jetzt 2, 3 oder 4 Leute an Bord sind, nicht sagen, okay, alles klar, dann zahlen wir das doppelte, dreifache oder vierfache Honorar. Das gibt's nicht. Also, sondern es gibt einfach relativ feste Sätze. Und wenn wir zu zweit, zu dritt arbeiten, ist vielleicht ein bisschen mehr möglich, aber dann müssen wir uns schlussendlich das Geld teilen. Heißt, wir müssten auch pro Person weniger arbeiten, damit was bei rauskommt. Das wollen wir natürlich nicht. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, verschiedene Medien an Bord zu holen. Wir haben das zum Beispiel mal gemacht mit einer Recherche zur sogenannten 24-Stunden-Betreuung, wo es relativ prekäre Verhältnisse in Deutschland gibt, und haben quasi recherchiert und haben das dann ausgespielt, einmal auf einer Seite Text in der Süddeutschen Zeitung, einmal bei einem Politmagazin hier vom MDR, also beziehungsweise ARD Fakt, und dann in der polnischen Zeitung, weil das ein polnisches Unternehmen beinhaltete. Wir haben quasi mit diesen drei Medien vereinbart, wir machen gemeinsame Veröffentlichungen an diesem Tag, in dieser Woche, und haben quasi von allen drei Medien die Honorare, die sie geben konnten, eingesammelt und untereinander dann aufgeteilt.
Aber das heißt, ihr geht dann da einfach hin, sagen wir mal, ihr geht jetzt zum Spiegel und sagt, ey Spiegel, pass auf, wir haben da die Top-Geschichte. Dann versucht ihr wahrscheinlich erstmal das nur über die vielleicht auch zu verkaufen, spart euch ja vielleicht auch erstmal Zeit, ne? Dann sagen die, ja, wir können das und das finanzieren. Und dann macht ihr das Angebot sozusagen schon in der Hinterhand. Habt ihr es, ne? Wir könnten noch mit denen so zusammenarbeiten oder fragt ihr die schon parallel an? Also wie geht ihr da vor? Ich kann mir vorstellen, man kann da auch ganz schnell irgendwie verbrannte Erde hinterlassen, wenn man da irgendwie zu früh, zu schnell mit verschiedenen Häusern spricht.
Es kommt ein bisschen drauf an. Also ich würde in allen Fällen das einfach sehr, sehr transparent und sehr, sehr früh sagen, sozusagen. Also vielleicht, wenn man die Hoffnung hat, dass man von einem Medium die gesamte Recherche finanziert bekommen kann, dann würde ich damit anfangen und dann kurz danach vielleicht mit anderen Medien sprechen. Ich habe es aber auch schon gemacht, dass ich quasi mit dem Pitch das schon dazu geschrieben habe und gesagt habe, ich arbeite mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, die haben gute Beziehungen zu anderen Redaktionen, wir würden hier gerne eine Recherchekooperation auf die Beine stellen, um die Recherche auf solide Beine zu stellen und auch weil wir das Gefühl haben, dass das die Reichweite für das Thema und auch für die einzelnen Häuser erhöht, werden sie damit einverstanden oder sowas. Ne? Also ich glaube, das Stichwort ist schlussendlich Transparenz und zu überlegen, so sehr auf Augenhöhe, wie es geht sozusagen, macht das irgendwie Sinn für euch oder müssen wir es irgendwie anders auf die Beine stellen? Ne?
Ja, es ist schon auch wieder, also ich meine, klar, wenn man das schafft, hat man natürlich die Recherche finanziert, mega toll. Gleichzeitig ist es ja aber auch nochmal mehr Aufwand. Man selber ist ja dann auch schon die Person, die da zwischen den beiden dann noch kommunizieren muss. Jetzt werden die ja dann nicht miteinander machen wahrscheinlich, sondern man selber ist dann da ja der Mittelpunkt. Und ich meine, es ist ja schon anstrengend genug, mit nur einer Redaktion zu sprechen und in Abnahmeprozesse zu gehen und so weiter. Also es ist ja schon ein Batzen Mehrarbeit, den man damit sich auch schafft wahrscheinlich.
Es ist, also klar, du musst natürlich mehr Redaktionen überzeugen, du bist ja aber auch mehrere. Also ganz praktisch gesprochen haben wir das bis jetzt dann so gemacht, dass die Leute, die besten Verbindungen zu den jeweiligen Redaktionen hatten, dann auch mit der Redaktion in Kontakt sind. Und dann fühlt es sich eigentlich so an, als arbeitet man vor allen Dingen mit einer Redaktion, je nachdem, wie die Absprachen dann vorher sind und so. Aber jetzt in dem Fall, wo ich berichtet habe von der Süddeutschen, von ARD und der polnischen Zeitung, habe ich vor allen Dingen mit der Süddeutschen kommuniziert und genau da auch gute Erfahrungen gemacht mit. Und was ich auch noch viel mache, das wäre vielleicht die Nummer drei.
Ja.
Mittlerweile ist ich bin in Disziplinen unterwegs, die nicht im klassischen Sinne urjournalistisch sind, sozusagen. Also da denke ich beispielsweise an Dokumentarfilme oder Bücher bzw. Comicbücher, in dem ich jetzt sozusagen unterwegs bin. Da tun sich dann quasi nochmal andere Finanzierungsmöglichkeiten auf. Also ein Dokumentarfilm, der ist meistens gefördert durch Förderinstitutionen und ein Sender, wenn er dann im Fernsehen läuft, legt auch nochmal Geld dazu. Da gibt's dann sozusagen, also da sind auch die Produktionskosten ungleich höher, aber genau, es gibt dann auch quasi mehr Budget. Ich weiß nicht, so ein Dokumentarfilm hat vielleicht ein Budget von 100.000 Euro aufwärts oder so, ne? Dafür geht viel für Technik und Produktion und so weiter drauf.
Reden wir bei Dokumentarfilm jetzt dann wirklich in dem Sinne, keine Ahnung, von so High-Class 90 Minütern?
Zum Beispiel, also High-Class muss nicht unbedingt sein, ne? Aber ja, genau, also ein Dokumentarfilm, ein Film, der sozusagen nicht im klassischen Sinne journalistisch erzählt aus dem Off und das haben wir gefunden und so weiter, sondern einen, wo man eher beobachtender dabei ist, der vielleicht auch mal in so einem Kino laufen würde oder so,
ja, okay, ne,
wo oft so über O-Töne erzählt wird,
ja.
Wo aber auch viel Recherchepotenzial drinsteckt und viel Recherche drinsteckt. Weil die Budgets für so einen Film sozusagen so höher sind, poppen plötzlich auch so ein bisschen höhere Recherchebudgets raus. Ich habe das beispielsweise letztes Jahr jetzt gemacht mit einem 90-Minüter und hatte da Monate Zeit, um mich mit der Welt der Supermärkte in Deutschland zu befassen und wie Einkaufsentscheidungen getroffen werden und so weiter. Das hätte ich in einem anderen Format nicht finanziert bekommen. Genau, das wäre sozusagen so ein Dokumentarfilm.
Um da nochmal kurz reinzugehen, mein Gedanke war an der Stelle auch, ne, also selbst wenn du jetzt Journalistin bist, die nicht so sehr im filmerischen Bereich unterwegs ist, ne, die eigentlich wirklich, keine Ahnung, normalerweise für Text arbeitet und so. Was ja aber auch immer möglich ist, mit einer guten Recherche, keine Ahnung, super innovativ, Thema war noch nie da, auch einfach auf Leute zuzugehen, die eher so im filmdokumentarischen Bereich tätig sind und sich die einfach mit dazu zu holen oder die Geschichte, du musst ja selber nicht den Film drehen, ne? Also du musst, so wie ich, also ich schreibe nie Texte, ne? Anke drin, weißt du, ich bin da auch nicht so gut drin. So. Lol. Aber das Ding ist, ich kann aber natürlich.
Grüße gehen raus an Chefredakteur. Du hast noch nie einen Text von Luca alleine bekommen, sondern immer meine vorredigierte
Version. Dafür spreche ich die Werbung immer ganz, ganz toll.
Ich wollte gerade sagen, das ist unser genau. Aufgabenteilung. Ja. Jonas hat es gesagt.
Aber dann kann ich natürlich mir trotzdem jemanden suchen, der vielleicht total gut darin ist, Texte zu schreiben, die meine Recherche zuarbeiten, also zum Beispiel an Ann-Kathrin und sie macht daraus, schreibt sie eine tolle Reportage. Ja? Also das sind ja auch Dinge, die durchaus möglich sind, ohne sein Thema komplett aus der Hand zu geben, sondern das Thema eher zur Verfügung zu stellen und natürlich im Prozess dann noch mit dabei zu sein und so weiter. Aber man muss nicht immer alles selber machen. So, das ist der Punkt so.
Ich arbeite beispielsweise gerade an einem comic-journalistischen Buch, genau, wo wir so Lebensgeschichten von Menschen vereinigen wollen. Und das finanzieren wir, weil wir ein Literaturstipendium bekommen haben. Also gar nicht aus dem journalistischen Topf sozusagen, sondern weil die Welt der Literatur, sage ich jetzt mal sozusagen, Comics interessant findet und da auch fördern will. Genau, da haben wir quasi ein Stipendium gefunden, was für dieses Buch relativ auskömmlich ist, wo auch die Illustratorin, mit der ich zusammenarbeite, die viel, viel mehr arbeitet als ich, weil sie dieses ganze Buch zeichnen muss, ein Honorar von kriegt, was funktioniert sozusagen. Also ich glaube, es lohnt sich zu gucken, so ein bisschen links und rechts vom Journalismus gibt es Disziplinen, also vom klassischen Journalismus, die journalistisches Handwerk total erfordern und in denen es quasi in meinem Fall für die Geschichten, die ich machen will, auch einen guten Platz gibt und da dann nochmal sich zu gucken, welche Förderwelten und welche Möglichkeiten sich da auftun, lohnt sich total.
Bei Dokumentarfilmen sind es dann auch so ganz klassische Filmförderungen, also jedes Bundesland hat das ja, ne, eine Filmförderung vom Bund gibt es auch noch ganz, ganz viel. Sind das dann tatsächlich auch solche Sachen?
Genau, das sind zum Beispiel Filmförderungen von Bundesländern, es gibt Programme von der EU und dann gibt es natürlich auch Sender, da sind wir dann wieder in der klassischen Form, die so eine Dokumentarfilme, wenn sie denn zeigen wollen, finanzieren. Wir haben aber zum Beispiel innerhalb dieser Dokumentarfilmproduktion für einen spezifischen Strang, den wir da recherchieren wollten, nochmal Geld bekommen von einer EU-Rechercheförderung, also in dem Fall dem Journalism Fund Europe. Es gibt sozusagen auf EU-Ebene auch Fördertöpfe, also nicht auf EU-Ebene, auf europäischer Ebene sozusagen, Fördertöpfe, die ganz gezielt sogenannte Cross-Border-Recherchen, also Recherchen, die über eine Ländergrenze hinweggehen, fördern wollen zu ganz unterschiedlichen Themen. Und da ist relativ viel Geld. Also das sind Institutionen, die über die Jahre hinweg Millionen von Euros in Recherchen geben, sozusagen. Das ist einmal der Journalism Fund Europe zum Beispiel, oder auch IJ4EU, ja. Investigative Journalism for EU, for EU. Und die haben so Förderrunden. Das sind, oft ist das 3-4 Mal im Jahr, wo man sich sozusagen bewerben kann und mit einem Team, also von europäischen, meistens Journalistinnen, ein Thema sozusagen über Ländergrenzen hinweg ackern können. Genau, das haben wir jetzt in dem Fall in dem Film gemacht, und ich konnte wegen dieser Förderung zusammen mit einer nepalesischen Journalistin und mit einem portugiesischen Journalisten arbeiten, und ein Teil dieses Films, das involviert Beeren, also den Anbau von Heidelbeeren und anderen Beeren in Portugal durch nepalesische ArbeiterInnen und den Verkauf in deutschen Supermärkten sozusagen.
Dann sind wir ja jetzt quasi dann auch nochmal, weil du es ja gerade auch schon angesprochen hast, nochmal beim Punkt Stipendien. Weil ich glaube, das ist ja schon auch erstmal der spannendste Bereich auch für junge JournalistInnen, ne? Weil da kommen wir erstmal alle irgendwie ran, ne? Alle, die Hürden, sich da zu bewerben erstmal, die sind ja relativ niedrig. Du hast vorhin schon ganz viel darüber erzählt. Eine Frage, die ich dazu noch hatte, war, wie groß ist denn der Aufwand, sich für ein Stipendium zu bewerben? Klar, da gibt es sicherlich Unterschiede von Stipendium zu Stipendium, aber ist es, dass ich da eine Seite, ein Exposé hinschicke, so muss es doch ein bisschen mehr sein? Also wie viel Zeit und Energie muss ich da reinstecken, damit ich Chancen habe, quasi auf eine Förderung? Was wird da verlangt von dir?
Also es ist tatsächlich unterschiedlich, aber im Wesentlichen sind es 1, 2, vielleicht mal 3 Seiten oder sowas, also so im Textumfang. Ich würde aber gar nicht sagen, dass quasi die Hauptaufgabe ist, dann diesen Text zustande zu bringen, sondern ich glaube, die Hauptaufgabe ist schon, sich vorher zu überlegen, okay, was will ich machen und welche Chancen habe ich auch quasi dieses Thema mit dem Team, was ich habe, zu machen sozusagen, ne? Also ich glaube, auch da lohnt es sich quasi Gedanken reinzustecken, was will ich raus, also möglichst klar zu machen den Leuten, die das lesen, möglichst klar und konkret zu formulieren, was habe ich eigentlich vor und mit welchen Recherchemethoden will ich arbeiten, was schaffe ich auch im Rahmen von so einem Stipendium. Also es ist auch nicht so, dass man ein Stipendium kriegt und dann quasi alles machen kann, was man machen will, sondern wir reden da vielleicht über 5.000, vielleicht mal über 10.000 Euro oder sowas. Und das teilt man sich ja dann meistens, also wenn man mit mehreren Leuten arbeitet, auch untereinander auf, ne? Also wenn ich 5.000 Euro zu zweit mache, dann habe ich 2.500 Euro, dann muss ich mir überlegen, okay, wie viel Zeit kann ich da reinstecken, ne? Also das ist auch nicht so, dass einem das dann monatelang die Miete bezahlt, ja. Sondern man muss auch da gucken, was ist so ein sinnvolles Recherchepaket, was ich quasi auf diesem Stipendium machen kann. Genau, es lohnt sich auch, mit den jeweiligen Förderinstitutionen vorher mal in Kontakt zu gehen und zu sagen, ich würde das gerne machen. Wie sieht es eigentlich aus? Wie sind da eure Vorgaben oder so? Die sind, also die meisten sind total offen, da auch quasi zu beraten, dass es nicht an so förmlichen Sachen oder vielleicht scheitert oder so, ne? Und man sich auch mal kurz kennengelernt hat oder so. Das ist vielleicht auch so ein ganz guter, also hat mir auf jeden Fall geholfen.
Unterm Strich, aber ja trotzdem irgendwie bitter, dass es das braucht.
Klar, also in einer idealen Welt wäre es so, dass man diese Recherchen einfach über Medien finanzieren könnte, ne? Also es braucht auch mehr. Also auch, ich habe jetzt vorhin gesagt, es gibt die Formate, die investigativen Formate, und man kann was machen, aber natürlich braucht es mehr davon, weil das wichtige, also das eine hohe gesellschaftliche Relevanz hat, letzten Endes Missstände aufzudecken oder genau Leute auf was hinzuweisen, was sozusagen schiefläuft. Und dafür braucht es Zeit und Geld, weil es auch Leute gibt, die nicht wollen, dass man das herausfindet. Ja. Und natürlich müssen und sollen Medien dafür mehr Geld in die Hand nehmen. Und es wäre natürlich toll, wenn es diese ganze Förderlandschaft eigentlich gar nicht bräuchte, weil man einfach zu einem Medium gehen kann mit einer guten Idee und dann kann man das umsetzen sozusagen, ne? Das wäre natürlich das ideale Szenario. Und am Ende des Tages ist meine Macht als Freier natürlich begrenzt und ich werde jetzt nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk überzeugen können, oder die einzelnen Sendeanstalten das Geld mir zu geben, statt für, weiß ich nicht, Schlager oder Sport oder wie auch immer, ne? Was auch wichtige Sachen sind, aber ja. Und deswegen bin ich sozusagen aus einer ganz praktischen Perspektive, aus einer alltagspraktischen Perspektive gesprochen, total froh, dass es diese Stipendien gibt und dass sie mir sozusagen so kleine Inseln bieten, auf denen ich arbeiten kann. Wenn ich jetzt so quasi angucke, von wem ich Geld bekomme, hat sich das auch immer weiter verschoben sozusagen. Also ich würde schätzen, dass ich in den letzten ein, zwei Jahren vermutlich knapp die Hälfte der Honorare, die ich bekommen habe oder der Gelder, die ich bekommen habe, über Stipendien und Förderungen bekommen habe und die andere Hälfte sozusagen über Medien. Einfach weil sich meine Arbeitsweise auch verändert hat. Also ich quasi immer mehr in diese längeren Recherchen gehe und diese alltäglichen Aufgaben oder Texte oder so, die ich früher auch gemacht habe, versuche weniger zu machen.
Das ist schon krass, finde ich. Also wenn man sich das vorstellt, wie viel da dann doch einfach über ja diese ganzen Bereiche, die Jonas hier angesprochen hat, zustande kommt und ja auch kommen muss. Also ich glaube jetzt nicht, dass Jonas sich jetzt daran bereichert, sondern dass einfach wirklich seine Arbeitszeit bezahlt auf einem wahrscheinlich okayen Level, nehme ich jetzt einfach mal an. So finde ich das wirklich krass.
Ich glaube auch, um ehrlich zu sein, nicht, dass irgendjemand, der solche langfristigen Recherchen macht, das an sich für einen, dass das an sich nicht die Menschen sind, die dann auf 100, 120.000 im Jahr hinarbeiten. Nee. Das würde mich sehr, sehr wundern, auch aus der eigenen Erfahrung, weil eben einfach so wenig Geld manchmal in diesen Pauschalen für Dokumentation etc. drinsteckt und sich das Ganze, und das ist so ein Punkt, den ihr jetzt noch nicht so richtig angesprochen habt, aber der natürlich sich da mittelfristig einstellt, das Ganze refinanziert sich ja langfristig vielleicht auch nochmal, weil ich bei der einen Recherche Kontakte aufbaue für die nächste Recherche und dann kommt eine Quelle vielleicht nochmal auf mich zu und bietet mir nochmal was an. Also da gibt es ja schon noch so genannte Synergien, die da durchaus mal noch eintreten können. Aber das Ganze ist halt, es muss halt erstmal anlaufen, es muss halt erstmal ins Rollen kommen sozusagen. Weil gerade am Anfang, wenn man sich auch vielleicht in einen Bereich reinarbeitet, egal ob handwerklich oder thematisch, du fängst ja mehr oder weniger bei Null an und musst dann dich da auch erstmal reinarbeiten, bis du dann in so einem Rabbit Hole drin bist, dass dann Menschen vielleicht auch mal auf dich zukommen, weil du eben schon 5, 6, 7, 8 Berichte zu diesem Thema gemacht hast und dann auch Menschen da draußen einfach wissen, man kann sich an dich wenden. Und das ist unfassbar viel Investition. Also das, was so die ganze Zeit bei mir mitschwingt bei eurem Gespräch, das ist einfach so viel Arbeit, die sich erstmal nirgendwo finanziell niederschlägt, bis du da dann überhaupt mal im Grünen irgendwo stehst. Und ich finde es krass, dass Jonas das mit so einer Hingabe auch macht. Und da dann auch diesen langen Atem dann auch tatsächlich so lange hat, dass er dann sogar wieder mit den Institutionen, die dann Stipendien geben, dann wiederum noch Rücksprache hält. Also ich finde es ganz, ganz bewundernswert und ich würde mir einfach wünschen, dass es noch für so viel mehr Menschen auch möglich wäre, das abseits der tagesaktuellen Berichterstattung zu machen, weil ja auch, wie gesagt, im lokalen, regionalen sind einfach so viele Menschen, die so gute Ideen haben, die so gute Kontakte haben und die dann einfach den finanziellen Spielraum dafür brauchen. Entweder von Häusern intern oder dann eben von extern oder dann auch, dass einfach Häuser sagen, ja okay, komm, lass mal gemeinsam für dich gucken. Du bist hier festangestellt, aber lass mal gemeinsam für dich gucken, was da vielleicht geht, damit wir uns als Haus das dann am Ende auch leisten können.
Was ich übrigens auch nochmal betonen will, ist das Thema der Förderung. Also nicht Stipendien, sondern wirklich diese Filmförderung und die es gibt. Ich meine, im fiktionalen Bereich ist das ja gang und gäbe, dass wenn du jung bist, irgendwie im Filmbereich anfängst, dann machst du erstmal einen Kurzfilm oder vielleicht auch schon einen 90-Minüter, den du dir halt ganz krass von Filmförderung fördern lässt. Auch wenn du ja etabliert bist, jeder scheiß Spielfilm ist ja von irgendwelchen Filmförderungen gefördert. Das kannst du aber halt im dokumentarischen, journalistischen Bereich tatsächlich auch machen. Ich war neulich auf der Seite von der Sächsischen Medienförderung und da sieht man tatsächlich öffentlich, an wen die wie viel Geld vergeben. Da geht es mal um 10, mal um 30, mal um 60.000 Euro, mal um 100.000 Euro, die dann meistens an irgendwelche Produktionsfirmen, private Produktionsfirmen gehen. Aber da standen auch immer wieder mal die Namen von einzelnen Personen. Kann durchaus sein, dass man manchmal dafür auch irgendeine Rechtsform braucht, eine GbR oder weiß ich nicht was. Aber das geht mit Sicherheit auch einfach als freischaffende Person mit irgendeinem Thema. Und ich finde, das ist etwas, da können wir als JournalistInnen noch viel mehr drauf gucken, weil die Gelder gibt's. So, die werden dann, die werden für irgendeine Scheiße rausgehauen, dann können wir auch mal mit unseren guten investigativen Themen da ankommen. Das ist mit Sicherheit a shitload of Arbeit, die du da rein investieren musst, weil gerade bei so staatlichen Sachen da ja, Junge, das sind wahrscheinlich viele Dokumente, die man da ausfüllen muss, aber ich kann mir vorstellen, dass sich das auch sehr, sehr lohnen kann.
Also man muss da dann auch mal ein bisschen realistisch zumindest mit sich selbst sein. Ist man die Person, die das machen kann? Ist man die Person, die da auch, ich meine, es ist eine riesige bürokratische Arbeit, die Person sein können, die das dann auch bis zum Ende durchzieht. Und ich bin auch nicht die Beste, was Behörden und so weiter betrifft. Also Respekt an all, die es können, aber vielleicht hast du recht. Vielleicht müssen wir das einfach lernen.
Oder wir suchen uns halt die Person, die das kann.
Oder wir suchen uns, das heißt du und ich, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Dritte, weil wir sind beide nicht die Besten da drin. Vielleicht können wir uns ja mit Jonas zusammentun. Und für mich ein Learning, was ich gerade auch für mich selbst ausprobiere, beziehungsweise wo ich merke, ich muss da einfach mehr und mehr hindenken, und was auch zu meinem Tipp gleich passt, sehr passend diese Woche, ist einfach das Business-Denken. Also noch mehr von sich selbst, individuell, egal ob, wie gesagt, Teilzeit, Vollzeit, 70-80%, aber von der eigenen Arbeitszeit und von dem eigenen Geschäftsmodell sozusagen noch ein bisschen businesslastiger heranzugehen und nicht nur, oh, ich möchte gerne was zu diesem oder jenem Thema machen. Um ehrlich zu sein, das ist manchmal noch meine vielleicht etwas naive Leidenschaft. So, oh, ich will was zu dem Thema machen, das ist doch so schön und das ist doch so wichtig. Und dann vergesse ich diesen ganzen finanziellen und wirtschaftlichen Aspekt dahinter. Ich glaube, die Zeiten dafür, müssen wir ehrlich sein, die sind einfach vorbei. Und das hat mich auch dazu gebracht, dass ich jetzt meine Gedanken mal und meine Arbeitsschichten, das alles, was ich einfach verdiene oder eben auch nicht verdiene, Stichwort Buchhaltungstag, Steuertag oder sonst irgendwas, dass ich das mal für mich aufgelistet habe. Und es zeigt auch manchmal ganz gut zum einen, was denke ich, wie viel ich in diesem Monat verdiene, was verdiene ich dann am Ende wirklich und wo sind eigentlich diese 5 Arbeitstage hin? Also was habe ich an diesen 5 Arbeitstagen gemacht, an denen ich offensichtlich beschäftigt war, aber die mir niemand bezahlt hat. So, wie kann ich die dann auch querfinanzieren? Also wo sind all diese unbezahlten Stunden dann auch hin? Und das hilft natürlich auch am Ende dann wieder, wenn du dann tatsächlich das Thema verkaufst, das, was Jonas auch gesagt hat, das dann später vielleicht nochmal einzupreisen, was wir, glaube ich, alle noch mehr lernen müssen, dass auch unsere Recherchezeit, auch das Anrecherchieren, die Pitchzeit, all diese Meetings, die wir davor machen, all das ist Arbeitszeit und all das sollte auch am Ende entlohnt werden. Aber am Ende kümmert sich niemand drum, außer wir selbst. Und das ist für mich so das Hauptlearning, was ich aus dieser Folge mitnehme. Und damit man all das im Blick behalten kann, lieber Luca, habe ich mal wieder einen Techniktipp mitgebracht. Der Techniktipp der Woche.
Techniktipp.
Der gar nicht so der Tipp ist, auf einer bestimmten Plattform das zu machen, aber ich habe es gerade eben schon so ein bisschen angeteasert. Der auf jeden Fall ist, baut euch ein Dashboard. Ob das die Apple-Notiz-App ist, ob das eine Android-Notiz-App ist, ob das ein Word-Dokument ist, was ich nicht empfehlen würde, aber you do you. Einfach ein Dashboard sich wirklich zu bauen, wo man seine Arbeitszeit, seine Geschäftsreisen, auch die echten Geschäftsreisen, also auch inklusive Ankunftszeit, Abfahrtszeit etc., all das zu dokumentieren. Ich wurde gerade letztens gefragt, wie viele Tage im Monat arbeitest du eigentlich? Und ich hatte keine richtige Antwort darauf. Und vor allem wusste ich nicht, wie sich meine Arbeitszeit verteilt. Und genau das habe ich jetzt angefangen, mir für jeden Monat eine Auflistung zu machen. Was denke ich, an welchen Tagen ich arbeite, beziehungsweise für wen ich arbeite und zu wie viel das entlohnt wird? Wird es diesen Monat schon entlohnt? Wie viel komme ich eigentlich, also bei wie viel komme ich ungefähr brutto raus? Und so weiter. Und diese Planung und dann der Reality-Check im Nachhinein, der ist manchmal schon so ein bisschen augenöffnend. Vor allem habe ich aber dadurch das Gefühl, dass ich einfach immer weiß, wie ich finanziell dastehe. Kann ich mir einen Urlaub leisten? Wo erarbeite ich mir auch ein Polster für Krankheitstage etc.? All das ist einfach unfassbar praktisch. Plus, wenn man das natürlich für die Geschäftsreisen auch schon sehr, sehr ordentlich macht. Steuer-Katrin lässt grüßen. Dann fällt auch die Steuererklärung am Ende des Jahres gar nicht mal mehr so schwer, beziehungsweise im Sommer. Und die ja auch jetzt momentan wieder ansteht. Und das ist auf jeden Fall mein absoluter Tipp, meine absolute Entdeckung, weil das klingt jetzt super doof, aber ich schlafe seitdem tatsächlich ruhiger. Wenn ich einfach weiß, woher kommt mein Geld, kam weniger Geld rein, kam mehr Geld rein und so kann ich halt dann auch im nächsten Monat oder in den nächsten Monaten ein bisschen dagegen steuern.
Ich möchte euch ganz kurz noch eine Empfehlung aussprechen für ein nicht journalistisches, dafür sehr unterhaltendes Medienerzeugnis. Es geht um eine YouTube-Serie.
Wenn es um Feuerwehr. Okay.
Nein. Es geht um eine YouTube-Serie des YouTubers Dave. Wer den vielleicht kennt, mit Sicherheit kennen dann oder andere. Und es geht um The Race. Dort sind, lass mich lügen, 5 YouTuber. Gender nicht notwendig, weil es sind nur Typen. Das ist auch erstmal mein erster großer
Kritikpunkt. Problematisch an sich, aber gut.
Ja, obwohl ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, um was es bei The Race geht. Denn diese 5 YouTuber starten im Norden Marokkos und machen quasi ein Wettrennen nach Köln. Ohne Cash, ohne Handy, ohne irgendwas. Okay. Da gab es auch viel Kritik zum Thema, ey, das sind auch irgendwie Fluchtrouten und so, auf denen ihr da als privilegierten Menschen unterwegs seid. Haben sie sich aber zu geäußert, auch sehr, sehr gut. Das kann man sich auch angucken. Also denen war das bewusst so. An sich ist das aber wirklich eine unglaublich gute YouTube-Serie, die so spannend ist, weil da diese Leute halt, man sieht natürlich immer, wo die sind, auf so einer großen Map und so. Und dann sind die da ohne Cash unterwegs und schaffen es irgendwie weit Richtung Deutschland und einer gewinnt am Schluss natürlich auch, kann man sich cool angucken, macht sau viel Bock, sich das anzugucken. Also wer vielleicht auch Seven vs. Wild irgendwie mal geguckt hat und das irgendwie ganz cool fand, der wird das auf jeden Fall lieben, weil das actionmäßig auf jeden Fall nochmal eine ganze Schippe draufpackt, coole Begegnungen, coole Leute, ist sehr, sehr schön. The Race,
okay. Kommt auf meine Liste, wenn ich dann endlich mal deine ganzen Feuerwehrempfehlungen, wenn ich denen mal gefolgt
bin. Ja, muss ja mal gucken.
Ja,
halt. Mein Gott.
Ich habe doch gesagt, ich habe Auftragsfomo, ich bin gerade nur im Anrecherchieren und Pitches schreiben. Irgendwie ist es gerade eine ganz, ganz merkwürdige Phase. Vor allem, also es ist total schön und kreativ, aber dann sitzt du am Ende des Tages auch da und denkst dir so, nice, heute hat mich niemand bezahlt. Und wenn ich dann auch noch YouTube anwerfe, ciao. Dann habe ich gar keine Arbeitszeit mehr, sondern bin dann irgendwie nur noch in meiner eigenen Bubble drin.
Okay.
Aber Luca, wir haben auch noch schöne Dinge vor uns. Nicht nur Urlaub, sondern wir werden in den nächsten 1, 2, 3 Tagen auch noch mal sprechen und die Folge noch einmal ein bisschen Revue passieren lassen.
Sie.
Und wenn ihr das noch nicht getan habt, dann freuen wir uns darüber, wenn auch ihr noch mal ein bisschen aktiv werdet, uns folgt, uns abonniert, die Glocke aktiviert, um keine neue Folge Druckausgleich zu verpassen. Und wenn ihr sagt, war ja ganz nett, aber ich habe da auch noch ein Thema, über das ich reden möchte, druckausgleich@journalist.de ist die Adresse, wo ihr eure Fragen, Wünsche, Kritik, alles an uns schicken könnt, sowie auf Social Media. Wir freuen uns, lasst uns gemeinsam ein bisschen aus dem Sommerloch sozusagen wieder ein bisschen erwachen und auferstehen.
Ja. Ja. Ich bin ein bisschen müde, du. Ich wünsche dir. Ich wünsche dir.
Ist okay, Luca. Alles gut. Fühl dich.
Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Fühl dich am Kopf ein bisschen gestreichelt. So.
Danke.
Bitte sehr. Und danke. Wir sprechen uns, ja.
Das machen wir. Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi.
Hallo lieber Luca, es sind jetzt ein paar Tage vergangen, in denen ich ehrlicherweise auch schon wieder so ein bisschen in diesem ganzen Strudel voller ja, Pitches und Ideen und Zukunftssorgen ein bisschen gefangen war. Aber nichtsdestotrotz hat bei mir die Folge auf jeden Fall einiges Positives auch hinterlassen, auch wenn es ja sehr servicelastig war und auch eher für Freie. Gerade das Beispiel von Jonas hat einfach gezeigt, es geht. Also man kann sich Recherchen auch finanzieren. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich die Kritik an den Verantwortlichen, an der Branche etc., dass es überhaupt notwendig ist. Aber auch als engagierter Journalist, Journalistin, Medienschaffende, die einfach Bock auf ein Thema haben, auf die Umsetzung haben, Bock haben vielleicht auch einfach selbst ein Mikro oder Kamera zu nehmen und einfach loszugehen, es geht schon. Trotzdem bleibt es natürlich ein finanzielles Privileg, sowas machen zu können, sich auch einfach in so ein Risiko zu bewegen. Und ja, am Ende auch unabhängig von den Redaktionen und von den ja, Kaufwünschen sozusagen derjenigen zu sein, die da entscheiden. Am Anfang habe ich noch so ein bisschen mir Sorgen gemacht, dass das Vertrauen einfach da sein muss gegenüber Redaktionen, zu sagen, ja, wir nehmen das dann schon und wir bezahlen dir das da schon. Aber ja, ich fand auch in deiner Erörterung gemeinsam mit Jonas wurde einfach nochmal deutlich, dass der wichtigste Ratgeber nicht unbedingt das Bauchgefühl sein muss, so nach dem Motto, kann ich dieser Redaktion vertrauen, dass sie mein Thema nicht klaut und dass sie mich am Ende schon bezahlen, sondern ich kann mich halt auch einfach selbst darum kümmern, auch wenn es mehr Verantwortung ist und mehr Risiko und so weiter. Aber man hat dann noch so eine gewisse Kontrolle darin und eine Selbstwirksamkeit. Und das war ein Learning für mich. Und ja, das fand ich einfach richtig schön.
Ja, finde ich gut, wenn du sagst, du kannst das so sehen und da irgendwie was Positives auch daran erkennst. Für mich ist das tatsächlich einfach nur ein freischaffende JournalistInnen haben eine weitere Aufgabe dazu bekommen. Dass wir schon immer Themen verkaufen müssen, ist ja klar. So, wir müssen irgendein Produkt verkaufen. Das ist halt so. Das ist. Ja, wir verkaufen was. So, wir verkaufen uns, wir kaufen Themen. Das gehört ja mit dazu. Das Ding ist aber halt, dass wir hier ja nicht nur verkaufen, sondern halt richtige Businesses auf einmal machen, ne? Indem wir halt ganz viel verschiedene Leute zusammenbringen müssen, Gelder zusammenbringen müssen. Also wie so ein Startup, was irgendwie so in so Finanzierungsrunden geht und Geld einsammelt, damit wir mal irgendwie eine Doku umsetzen können, bei der wir dann irgendwie unterm Strich wahrscheinlich trotzdem nur, ja, 150 Euro am Tag verdienen werden. Und das ist irgendwie weiterhin bitter. Auch wenn es diese Möglichkeiten gibt, die Jonas uns da alle erklärt hat und die auch total cool sind, es ist schwierig, die zu mastern, aber man muss damit anfangen, wenn man weiterhin quasi große Doku-Themen verkaufen will. Ich glaube, das gehört schon mit dazu. So. Ja.